Nutze aber die Gelegenheit, euch zu grüßen, einen guten Morgen euch zu wünschen. Ich freue mich, da zu sein, ich freue mich, dass ihr da seid und dass wir jetzt eine Zeit gemeinsam haben, um das Wort Gottes zu kommen, gemeinsam das Wort Gottes zu lesen. Ich möchte euch bitten, dass ihr mit mir das Markus-Evangelium aufschlagt und euch schon mal Markus Kapitel 11 markiert. Mit der heutigen Predigt und mit dem Beginn vom Kapitel 4 beginnen wir uns mit der letzten Woche vor dem Leiden bzw. mit der letzten Woche vor dem Sterben und der Auferstehung Jesu zu beschäftigen. Ganze 6 Kapitel wird sich dieses Evangelium Zeit nehmen, hat Markus ganze 6 Kapitel dafür verwendet, um diese Woche zu beschreiben. Und man kann wirklich zu Recht sagen, dass ab hier das Markus-Evangelium im Inhalt von der Botschaft auf den Höhepunkt zusteuert. Und wie gesagt, dieser Höhepunkt, den entfaltet er 6 Kapitel lang. Im Vergleich zu den vorhergehenden 10 Kapiteln sieht man das Verhältnis, wo der Schwerpunkt im Markus-Evangelium ist. Wir können dann so sagen, die Predigten bis dahin und die knapp 4,5 Jahre, oder wie viel verwendet haben, waren alles nur eine Einleitung. Eigentlich eine Hinführung zu dem Eigentlichen, zu dem eigentlichen Ereignis, der uns ab jetzt hier Kapitel 6, Kapitel 11 bis Kapitel 16 im Markus-Evangelium uns da entfaltet wird. Die dreijährige Ausbildung der Apostel naht dem Ende und die eigentliche Lektion, das, was sie auch später weitergeben sollen, sollten sie intensiv in dieser einen Woche erleben und sollten auch intensiv in dieser einen Woche zugerüstet werden. Jesus wird sich noch ganz besonders Zeit für sie nehmen und auf das vorzubereiten, was sie weitergeben sollen, welches Zeugnis sie weitergeben sollen. Das, was jetzt passiert, da beginnt sie Stück für Stück das zu erfüllen, worauf sie Jesus auch vorbereitet hat. In den drei Leidensankündigungen, die wir uns auch angeschaut haben, und in den Reden zwischen diesen Leidensankündigungen, das, was er verheißen hat, was passieren muss, das wird sich jetzt ab hier Stück für Stück erfüllen und die Jünger werden das Stück für Stück erleben. Und trotzdem wird eine Unkenntnis oder ist eine Unkenntnis, ein Unverständnis darüber, was in dieser Woche passiert, was in diesen 6 Kapiteln uns dann entfaltet werden. Wir haben hier den Beginn der sogenannten Passionswoche. Die ist bekannt und unter den Christen nennt man oder kennt man das Ereignis, das diese Passionswoche einleitet, mit der es startet, als ein Palmsonntag. Es ist bekannt, das ist der Einzug Jesu nach Jerusalem. Von unserer Zeit, natürlich, wir nähern uns der Adventszeit, der Weihnachtszeit. Hier sind wir bei dem Palmsonntag. Eigentlich von der Spanne ist es nur eine Woche von dem eigentlichen Ereignis der Erlösung. Und über 30 Jahre nach der Geburt Jesu Christi startet hier ein wichtiges, wirklich wichtiges Ereignis und eine wichtige Woche, dass sogar alle 4 Evangelisten es für wert halten und für wichtig halten, darüber zu schreiben. In allen 4 Evangelien haben wir den Bericht, den wir auch gleich hier lesen, mit verschiedenen Nuancen, mit verschiedenen Schwerpunkten, aber alle haben das. Sowohl bei den Menschen der damaligen Zeit, die Anteil an diesem Ereignis haben durften, bis zur heutigen Zeit viele Auslegungen und Ausleger, da herrscht keine wirkliche Einheit, was ist da wirklich passiert. Auch keine Einigkeit über das, wie man das deuten sollte. Und die Menschen, die auch dabei waren, für die war das nicht sehr offensichtlich, auch nicht klar, was ist da wirklich passiert. Und wie gesagt, bis heute, auch unter den Auslegern, finden wir verschiedene Auslegungen, Deutungen, wie müssen wir dieses Ereignis verstehen, was ist da wirklich passiert, was geschah da wirklich. Und wir werden das gleich lesen, aber ich bin mir sicher, die meisten von euch haben schon etwas über dieses Ereignis gehört, ihr habt es bestimmt schon mal gelesen oder auf einem Bild gesehen oder in einer Kinderstunde habt ihr es gehört, der Einzug Jesu nach Jerusalem. Und ich weiß nicht, was in eurem geistigen Auge oder vor eurem geistigen Auge ihr für ein Bild habt, was ihr für eine Vorstellung habt, was da passiert. Einige Maler und Künstler haben sich da versucht, das darzustellen und ich kenne so diese Bilder. Eine große Volksmenge, Jesus sitzt auf einem jungen Esels. Fohlen oder Füllen, ich weiß immer noch nicht, wie man es richtig sagt, aber auf jeden Fall auf einem Esel, der sehr jung ist, er reitet nach Jerusalem, um ihn herum viele Menschen und viele Palmzweige und viele Kleider, die auf dem Boden liegen und Menschen sind in Freude. Es ist eine Glückseligkeit, über die Stimmung ist herrlich. Eine große Freude liegt in der Luft und Jesus sitzt auf diesem Esel und reitet hinein und darf ich sagen, und winkt rechts und links und freut sich mit ihnen, freut sich über die Annahme und zieht nach Jerusalem ein. Und so wird oft dargestellt, dass es ein schönes, der Palmsonntag, ein herrliches Ereignis, ein frohmachendes Ereignis ist. Und ob das wirklich so war, darüber müssen wir nachdenken. Was ist da wirklich passiert? Lasst uns dieses Ereignis gemeinsam lesen und genau hinschauen, was die Schrift sagt, was das Wort Gottes sagt. Was ist da eigentlich passiert? Die Passionswoche beginnt und das eigentliche Erlösungswerk beginnt mit diesem Ereignis. Ich lese uns Markus Kapitel 11, Verse 1 bis 11. Und als sie sich Jerusalem, Bethphage und Bethanien gegen den Ölberg hinnäherten, sendet er zwei seiner Jünger und spricht zu ihnen: Geht in das Dorf, das euch gegenüber. Und sogleich, wenn ihr dort hineinkommt, werdet ihr ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch kein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es hierher. Und wenn jemand zu euch sagt: Warum tut ihr dies? So sagt: Der Herr braucht es und sendet es gleich wieder hierher. Und sie gingen hin und fanden ein Fohlen angebunden an der Tür draußen auf dem Weg, und sie binden es los. Und einige von denen, die dort standen, sagten zu ihnen: Was tut ihr, dass ihr das Fohlen losbindet? Sie aber sprachen zu ihnen, wie Jesus gesagt hatte, und sie ließen sie gewähren. Und sie bringen das Fohlen zu Jesus und legen ihm die Kleider auf, und er setzte sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus, andere aber Zweige, die auf den Feldern abschnitten, und die Vorhergehenden und die Nachfolgenden riefen: Hosanna, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das kommende Reich unseres Vaters Davids. Hosanna in der Höhe. Und er zog in Jerusalem ein, in den Tempel. Und als er über alles überblickt hatte, ging er, da es schon spät an der Zeit war, mit seinen 12 nach Bethanien hinaus. Ich möchte beten, dass der Herr Gnade schenkt beim Verstehen. Wir wollen das Evangelium auch in diesem Text erkennen. Wir wollen Jesus Christus, deine Herrlichkeit als des Sohnes Gottes, auch in diesem Text verstehen. Und wir wollen bitten, ich will bitten, Herr, dass durch dein Wort unser Glaube auf dich ausgerichtet wird, gefestigt wird und dass du Trost und Zuversicht in uns hineinlegst, dass wir eine Zeit der Erbauung unter deinem Wort haben. Das vermagst du zu geben. Ich danke dir dafür. In deinem Namen will ich es bitten, Jesus. Amen. Als Jesus nach Jerusalem einzieht, eine lange Zeit war er auf dem Weg dahin und hat das immer wieder gesagt: Wir gehen nach Jerusalem, wir gehen nach Jerusalem. Der Weg war vorgezeichnet, das jährliche Fest näherte sich und eine große Volksmenge Pilgerschaft war auf dem Weg und begleitete auch die Reisegesellschaft, waren selber unterwegs. Und auf diesem Weg hat Jesus immer wieder die Jünger vorbereitet und gesagt, was kommen wird, hat sie damit hineingenommen. Und in dem Wissen, dass es jetzt nach Jerusalem geht, gab es eine sehr gesteigerte Erwartung der Erfüllung der Verheißungen. Und selbst unter den Jüngern war eine große Erwartung, jetzt kommt Jesus nach Jerusalem und richtet das Reich auf, wird sich als König ausrufen lassen, wird die Herrschaft antreten und wir, die Jünger, wir sind an der ersten Front. Wir sind die Ersten, die davon profitieren. Vor zwei Predigten haben wir uns angeschaut, wie Jakobus und Johannes das schon geahnt haben und die Weichen vorher schon stellen wollten, damit, wenn sie nach Jerusalem eingehen und wenn es jetzt bald losgeht, dass sie wirklich zu Rechten und zu Linken Jesus sitzen und an die Chefplätze rankommen. Die Ersten sein werden, die von diesem Ereignis profitieren. Also es gab eine große Erwartung, dass jetzt unmittelbar, Jesus sagt es von Anfang an, das Reich Gottes steht kurz vor der Tür. Und jetzt ahnen sie, jetzt geht's nach Jerusalem und jetzt ahnen sie, jetzt geht's gleich los. Mit einer großen Erwartung. Und sie fördern das natürlich. Wir lesen das, dass viele, die dabei gingen, dann anfingen zu schreien: Hosanna. In anderen Parallelberichten heißt es, der König kommt. Sie sprachen es aus, Hosianna dem Sohn Davids. Und die Stimmung wurde aufgeschaukelt und es wird immer größer und immer größer. Und ich bin mir sicher, dass die Jünger einiges dazu beigetragen haben, dass das passiert. Sie wollten es, sie wünschten sich das, dass das Reich Gottes jetzt anbricht und Jesus endlich sich auf den Thron Davids setzt. Und sie endlich nicht mehr nur seine Jünger, sondern Mitregenten und Mitherrscher dieses Reichs sein werden. Also es gab eine große Erwartung. Aber nicht nur unter ihnen, sondern auch unter dem Volk, weil es begleitete mit vielen Zeichen und Wundern. Und das trug dazu bei, auch dass das ganze Volk da in einer großen Erwartung war und sich natürlich auch wünschte, dass dieser Jesus, der vermag zu heilen, der vermag Wunder zu tun, der vermag ihnen zu helfen, dass dieser auch ihr König wird. Da können sie viel natürlich davon profitieren. Und als er auf dem Weg war und kurz davor in Jericho war, da hat er ein Wunder getan, ein Blinder durfte sehen, auch er ging mit und von da an, er ging, pries Gott und trug auch mit dazu bei, dass Jesus verherrlicht wird und dass er sich rumgesprochen hat. Also mit all dem, was Jesus vorher getan hatte, mit all den Zeichen, Wundern, war die große Erwartung. Und jetzt schien es so, als es kurz davor steht, dass sich das alles in dieser Weise erfüllt, wie sie sich das vorgestellt haben und wie sie sich das gewünscht haben. Und es scheint auch so, dass Jesus da mitmacht, dass Jesus da mit hineingeht. Und es scheint so, als ob es kurz davor steht und dann doch nicht passiert. Und dass wir halt noch lange warten müssen, bis es doch wieder endlich passiert, was da schiefgegangen ist. Aus diesem positiven Ereignis ist dann eine Woche später ein negatives Ereignis geworden. Aber ich meine, dass was wir so leicht für ein positives und ein schönes und ein jubelndes, verherrlichendes Ereignis halten, überhaupt gar nicht als das war. Dass es gar nicht dieses positive Ereignis ist. Überhaupt, es mag sein, dass die Leute da geschrien haben und gejubelt haben und Hosianna gesungen haben, mag alles sein. Aber dass Jesus da in der gleichen Euphorie und in der gleichen Freude da auf dem Esel da hineinritt, das bezweifle ich sehr. Denn die Schrift gibt so ein Zeugnis, dass Jesus, als er auf diesem Esel ritt, kurz vor Jerusalem angehalten hat und angefangen hat zu weinen. Ich möchte euch das vorlesen und das steht in Lukas Evangelium, das berichtet Lukas uns. In Lukas Kapitel 19, ab Vers 41. Lukas Kapitel 19, ab Vers 41. Ich denke, dass, ich lese vielleicht ab Vers, lasst uns ab Vers 37 lesen, dass ihr die ganze Stimmung ein bisschen mitbekommt, die da so geherrscht hat, ab Vers 37. Und als er sich schon vom Abhang des Ölbergs näherte, also er kam vom Ölberg her, fing die ganze Menge der Jünger an, mit lauter Stimme freudig Gott zu loben und alle die Wunderwerke, die sie gesehen hatten. Und sie sagten, also das ist die Stimme, die Jünger fingen an und sie fingen alles zu erzählen. Also sie heizten die ganze Atmosphäre wirklich an. Und sie sagten, gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Das war, sie sagten, der König kommt. Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Und einige der Pharisäer aus der Volksmenge sprachen zu ihm, Lehrer, weise deine Jünger zurecht. Die dürfen das nicht sagen. Das sollen sie nicht sagen. Sie rügen ihn. Und jetzt schaut mal, was Jesus sagt. Und er antwortete und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Also er wehrt nicht. Und dann denkt man, alles klar, das ist gut, was sie machen. Sie sollen das machen. Jesus sagt nicht, sie müssen es tun. Er sagt, wenn sie es nicht tun, Steine tun es. Das heißt, sie tun etwas schon, was geschehen muss. Aber ob positiv oder negativ, werde ich euch gleich zeigen. Aber schaut nur, was Jesus für seine Haltung war. Er war da nicht mit in dieser Euphorie, Vers 41. Und als er sich näherte und die Stadt sah, weint er über sie. Liebe Geschwister, während alle schrien und sich und jubelten, wisst ihr, was Jesus getan hat? Er weinte. Ich will damit sagen, das Bild, das wir vielleicht, dieses bisschen romantische Bild vom Palmsonntag, Einzug Jesu, dass alles in Jubel und Heiterkeit war. Jesus war tief betrübt, weil er wusste. Was wusste er? Schaut mal, was er sagt. Und er sprach, wenn auch du in diesem Tag erkannt hättest, was dir zum Frieden dient. Er wusste, dass die, selbst seine Jünger und alle dabei, keine Ahnung hatten, was gerade passiert. Sie haben kein Verständnis gehabt, was sie da tun. und warum das geschieht, was da geschieht und wie es geschehen muss. Er sagt, wenn du erkannt hättest, auf welchem Weg du Frieden bekommen könntest. Sie hatten ihr Verständnis und die hatten ihre Wünsche und die dachten, das wird jetzt gleich passieren. Und Jesus weint darüber, weil er weiß, das ist nicht das, was gleich passieren wird. Jetzt aber ist es von deinen Augen verborgen. Du siehst es nicht, denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde ein Weil auf dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen und sie werden dich und deine Kinder dir zum Boden werfen und werden in dir nicht ein Stein auf dem anderen lassen, dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Diese Stadt wird nicht bleiben. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Und Jesus sagt, warum? Weil du die Heimsuchung nicht erkannt hattest. Weil du nicht verstehst, wer dich gerade besucht hat zu Hause. Aber haben sie nicht gerade geschrien, Hosianna in der Höhe? Herrlichkeit dem Sohn Davids? Der König kommt? Das ist doch ein Bekenntnis. Ist nicht Jesus der Sohn Davids? Doch. Ist er nicht ein König? Natürlich. Wo liegt das Problem? Warum sagt Jesus, weil du nicht begriffen hast, wer ich bin, darum wird diese Stadt hier nicht stehen bleiben? Was ist da eigentlich passiert? Nochmal, hier ist kein so positives Ereignis. Hier ist ein falscher Versuch, einen richtigen König zu salben. Hier ist ein falscher Versuch, einen richtigen König einzusetzen. Die Volksmenge, die Jünger und alle, die dabei waren, haben aus falschen Motiven zu einem falschen Zeitpunkt, auf eine falsche Art und Weise und durch falsche Leute einen Versuch gestartet, Jesus zu einem König zu machen. Das ist dieses Ereignis. Sie haben versucht, aufgrund eines falschen Motivs, Jesus zu einem König zu machen. Ihre Motive waren nicht die wahren Motive, nicht die Motive, die dazu gelten sollten, Jesus als König zu machen. Was war ihr Anliegen? Ich erinnere euch nur an diese Tatsachen. Ihr Anliegen war, schaut mal in Markus wieder Kapitel 11, wenn ihr mit mir da kurz zurückgeht. Markus Kapitel 11, Vers 10. Gepriesen das kommende Reich unseres Vaters Davids. Sie erwarteten das kommende Reich ihres Vaters Davids. Und allein in dieser Aussage steckt, dass sie ein irdisches Reich, Davids Reich erwarteten. Ihr Verständnis war, dass das Reich Davids, das zusammenbrach und in dieser Weise nicht existierte, dass Jesus kommen wird und derjenige ist, der dieses Reich wieder aufrichten wird. In der gleichen Art und Weise, in der Macht und in Stärke, in geografisch, irdisch, mit all den Segnungen. Sie haben ein falsches Reichverständnis gehabt. Und das haben sie ausrufen wollen. Sie waren da, sagt, der König kommt und er macht jetzt wieder das, so wie es früher war. Er wird das wieder aufrichten, was wir alles verloren haben. Und diese Erwartung haben sie ganz stark von Jesus. Damit aber verbunden war natürlich das Vernichten all der Feinde, die es verhindern bis dahin, dass Israel ein eigenständiges Königreich war. Und so erwarteten sie, dass dieser Jesus kommt und als Herr und als auch Kriegsherr auftreten wird und diese Feinde vertreiben wird. Das heißt, dieser Einmarsch sollte eine Stimmung erzeugen und eine Menge mobilisieren, um endlich einen Freiheitskampf anzufangen. Und sie mobilisierten viele und sagten, jetzt kommt er, jetzt kommt mit, es geht gleich los. Sie mobilisierten und wollten gegen die Feinde, natürlich ihre Feinde. Und das waren die Römer in dem Kontext, das waren die Heiden in dem Kontext. Und sie erwarteten einen Segen, der aufgrund ihrer Erfahrungen und aufgrund ihrer Wünsche da war. Sie erwarteten ein irdisches Reich, dass irdische Feinde besiegt werden und sie erwarteten da einen irdischen Segen. Und dieser Segen hat sich bei ihnen schon ein Stück weit manifestiert in den Heilungen, in den Wundern, in den Brotvermehrungen, in Weinbeschenken, in all diesen Dingen. Das ist ihre Erwartung, ein Land voll Milch und Honig. Und Jesus soll das tun. Wir verstehen, warum Jesus immer wieder, wenn er so ein Wunder getan hat, gesagt hat, nicht weitererzählen. Verstehen wir das jetzt? Weil er wusste, was das bei den Menschen auslösen wird. Sie werden ihn auf einer falschen Grundlage zum König machen wollen. Aber dafür ist er nicht da. Dafür gibt er sich auch nicht her. Aber das war die Erwartung. Und die Jünger kamen und erzählten alle von diesen großen Wundertaten. Und alle sagten, jawohl, das wollen wir. Also sie kamen und wollten aus einem falschen Motiv Jesus zu einem König machen. Das Zweite, die haben das zu einem falschen Zeitpunkt machen wollen. Und hier liegt eine große Gefahr. Auch eine große Gefahr für Jesus gewesen. Denn das, was da geschah, war eine große Versuchung. Wisst ihr warum? Denn es war ein Weg, ohne das Kreuz zum König ausgerufen zu werden. Ohne das Kreuz. Er kam nach Jerusalem, um was zu tun? Um für die Sünden zu sterben. Das war der Weg. Das hat ihn dreimal angekündigt, was der Weg ist. Selbstverleugnung, Selbstaufgabe, sich dahingeben als Lösegeld für viele. Das hat er ihnen mehrmals gesagt. Jetzt kommt er nach Jerusalem und die ganze Volksmenge will ihn sofort zum König machen. Ah, ohne Leiden, ohne Schmerzen, ohne Kreuz. Das wäre ein leichter Weg. Als Jesus seinen öffentlichen Dienst begann, welche Versuchung traf ihn? In der Wüste. Und was versuchte der Teufel? Genau das. Die Versuchung war, du betest mich an und du kriegst alle Reiche dieser Welt. Ich mache dich zum König. Das war die erste Versuchung. Jetzt geht Jesus die letzte Woche. Und als er diesen Weg beginnt, kommt die gleiche Versuchung. Jesus, du musst nicht sterben. Du kannst gleich zum König gesalbt werden. Wir erinnern uns, dass Petrus, als Jesus es angekündigt hat, zu Jesus gesagt hat, das sei fern, du musst nicht sterben. Das ist undenkbar, dass der Messias, dass der Christus stirbt. Das ist das Verständnis der Jünger gewesen, das Verständnis des Volkes gewesen. Ein falscher Zeitpunkt. Sie wollten Jesus vor dem Sterben und vor der Auferstehung zum König salben. Da war die große Versuchung. Wenn du nur erkannt hättest, hat Jesus da geweint und nicht ohne Grund. Was ist aber der richtige Zeitpunkt? Die Krönung, die wahre Krönung, der wahre Zeitpunkt ist nach dem Sterben und der Auferstehung. Denn erst der Tod und der Sieg über den Tod, die Auferstehung, hat Jesus legitimiert zu dem wahren König. Erst der Tod und die Auferstehung, dadurch hat er sich als würdig bewiesen, dass er wirklich der Löwe sein kann. Davor musste er aber das Lamm werden. Die Würdigkeit, dass er die Herrschaft antritt, dass er die Königswürde bekommt, dass er bestätigt wird, liegt im Leiden und im Sterben. Das ist die Legitimation. Nicht die Palmzweige, nicht dieses Ereignis, nicht die Wunder. Das ist nicht die Legitimation, sondern das Überwinden, nämlich der wahren Feinde. Das Überwinden des wahren Problems. Jesus kam in dieser Welt, um ein anderes Reich aufzurichten. Jesus kam in dieser Welt, um andere Feinde zu besiegen. Die Sünde, den Tod und den Teufel. Und er kam, um einen anderen Segen zu geben, der nicht irdisch, sondern himmlisch ist. Und die erkannten das nicht. Und sie erkannten nicht, dass die Grundlage für seine Königsherrschaft die Selbstverleugnung war. Und die Hingabe in den Tod und der Sieg über den Tod, die Auferstehung und somit über den Feind. Weil ich weiß, dass wir in verschiedenen Zusammenhängen über all diese Stellen gesprochen haben, werde ich nur ein paar erinnern und werde sie in diesem Zusammenhang jetzt nicht vorlesen. Aber in der Apostelgeschichte sagt Petrus, nachdem Jesus auferstanden ist, sagt er, wisst ihr, diesen Jesus hat der Gott auferweckt. Und hat ihn zu Rechten seiner Majestät gesetzt und ihm gegeben alle Macht. Und hat ihn eingesetzt als Christus. Das heißt, die wahre Inthronisierung, die wahre Königsherrschaft hat Jesus dann bekommen, nachdem Gott ihn aus den Toten auferweckt hat und zu seiner Rechten gesetzt hat. Das war der richtige Zeitpunkt. Das, was wir als Himmelfahrt feiern, ist eigentlich das Krönungsereignis Jesu Christi. Wir sprachen darüber schon im Gottesdienst, als wir das in unserem als die Feiertage kamen. So, das ist das Ereignis. Im Römerbrief sagt Paulus genau das Gleiche. Römer Kapitel 1, ab Vers 4 sagt er, dass Gott ihn bestätigt hat als Sohn, als wahren Sohn und als Christus aufgrund von Totenauferstehung. Epheserbrief sagt auch, Gottes Kraft wurde darin erwiesen, dass er Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat, ihn zu seiner Rechten gesetzt hat und alle Herrschaft unter seine Füße gelegt hat. Das heißt, die Bestätigung oder die Einsetzung Jesus als den Sohn, als den Christus, als Messias, als den König, der Zeitpunkt ist nicht Palmsonntag. Der Zeitpunkt ist nicht der Einzug nach Jerusalem. Das dachten sie, jetzt wird er zum König. Und sie wollten ihn auch zum König machen. Das ist ein falscher Versuch gewesen. Aber es waren auch die falschen Leute. Als ob Christus von Menschen eingesetzt wird. Als ob, wenn wir die Legitimation geben und sagen, du darfst König sein, dann wird er König. Wenn das Volk sagt, okay Jesus, jetzt akzeptieren wir dich als König, dann wird er zum König. Sie waren die falschen Leute, die Jesus krönen hätten können. Denn der Einzige, der vermag, der die Vollmacht hat, Jesus als König einzusetzen, ist der Vater im Himmel. Und nur nebenbei, liebe Freunde, liebe Freundin, ob du willst oder nicht, Jesus ist König. Und er wird nicht König, indem du erst ihn als König in deinem Leben zum König ernennst. Sag, okay, Jesus, du darfst mein König werden. Wow, Mensch, ich habe gerade Jesus gekrönt in meinem Leben zu meinem König. Was für eine falsche Vorstellung. Er ist König aus einem Grund, weil der Vater ihn zum König gemacht hat und nicht, weil du ihn bereitwillig zum König machst. Die Frage ist natürlich, was er für ein König ist für dich. Was ist ein Friedenskönig oder einer, der mit seinem Zepter zerschlägt? Das ist die Frage. Aber hier merken wir, das Ereignis ist kein positives Ereignis. Es ist ein falscher Versuch, einen richtigen König zu salben, einen richtigen König einzusetzen. Gerade Markus macht es deutlich, indem ihr mit mir Markus 11 lest und den Schluss von diesem Bericht anschaut. Und der ist sowas von unspektakulär. Schaut mal, was im Vers 11 bei uns am Ende steht. Jesus also zieht mit dieser großen Volksmenge ein. Ein Riesentrubel, viel Freude, viel Hoffnung, viel Bereitschaft. Jetzt geht's gleich los. Und schaut mal, was Jesus macht. Und er zog in Jerusalem ein, in den Tempel. Und als er über alles umhergeblickt hatte, ging er, da es schon spät an der Zeit war, mit 12 nach Bethanien hinaus. Nicht schlecht, gell? Das ist der Höhepunkt der Krönung. Jetzt geht's ab. Jetzt ist Party. Jetzt ist ein großes Fest. Jesus zieht in den Tempel ein. Und jetzt meint man, jetzt geht's los. Und wisst ihr, was Jesus macht? Er guckt sich das Ganze an, verschafft sich einen Überblick und geht wieder. Könnt ihr euch vorstellen, was die Leute dann dachten? Wie sie sich fühlten? All die Riesenmenge, die gerade in höchste Spannung und Erwartung war. Sie warten, er geht hinein und jetzt, was kommt jetzt? Guckt sich um, dreht sich um und sagt, Jungs, geh mal wieder. Was? Wieso? Wieso gehen? Versteht ihr? Die Enttäuschung war sehr, sehr groß. Wisst ihr warum? Weil hier überhaupt keine Krönung stattfand, weil hier kein Beginn in dem Sinne nicht stattfand, von dem sie dachten, dass es jetzt losgehen würde. Das, was jetzt dann passierte, war alles andere als das, was sie erwartet hatten. Und das Ende dieser Geschichte ist sehr enttäuschend, zumindest für sie, sehr enttäuschend. Jesus geht wieder, nimmt seine 12 Hanseln mit und die gehen wieder. Und die anderen gucken nur hinterher. Was ist gerade passiert? Was läuft hier? Diesen Text möchte ich mit zwei Fragen heute etwas anders angehen. Normalerweise gehe ich Vers für Vers durch und ich möchte diesen Text heute anhand von zwei Fragen beantworten. Also was ist hier eigentlich passiert? Zwei Fragen stelle ich und versuche sie zu beantworten und dadurch ein bisschen die Botschaft vom Text zu heben. Was ist da wirklich passiert? Was ist da wirklich geschehen? Das ist die erste Frage, die ich versuchen werde, euch zu beantworten. Und die zweite Frage ist, warum macht Jesus damit? Warum sagt er, hey, die Steine müssen das reden? Wenn es falsch war, warum macht er mit? Warum sagt er nicht, hey, Leute, hört auf, das ist gar nicht, was ich will. Wie oft hat er sich solchen Aktionen entzogen? Es gab einige Male Versuche, Jesus nach großen Taten, die er getan hat, Speisung der 5000 und so weiter, haben einige versucht, Jesus zum König zu machen. Und er hat sich immer entzogen. Jedes Mal, wenn eine große Volksmenge kam und eine Freude aufkam, dann verschwand er. Warum macht er das jetzt nicht? Warum macht er bei diesem Spiel mit? Warum entzieht er sich dieses Mal nicht? Warum geht er da und wehrt ihnen nicht? Was ist da wirklich also passiert? Um diese beide Fragen zu beantworten, ich versuche es kurz zu tun, müssen wir wiederum ganz kurz nur den Hintergrund und nochmal uns nur daran erinnern, um was geht es eigentlich in diesem Evangelium? Was ist der Sinn? Warum schreibt Markus, inspiriert durch den Heiligen Geist, dieses Evangelium? Und ich erinnere euch, weil ihr das dann schon sehr gut wisst. Wir haben das oft genug darüber nachgedacht und ich habe das oft genug wiederholt. Und darum heute in zwei Sätzen. Um was geht es in diesem Evangelium? Es geht um das Evangelium, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Wir erinnern uns daran. Und zwar geht es darum, wer er ist und was er tut. Es geht um seine Person und um sein Werk. Das stellt uns das Markus-Evangelium vor. Wer ist eigentlich Jesus Christus? Und warum ist er in diese Welt gekommen? Wenn er der Sohn Gottes ist, warum ist er in diese Welt gekommen? Also seine Person und sein Werk wird dargestellt. Und dann sagt Markus, und wenn es wahr ist, wie müssen wir darauf reagieren? Und er zeigt uns, dass wir mit Glauben an ihn reagieren müssen. Und er beschreibt diesen Glauben und zeigt auf, was ist wirklich rettender Glaube und was ist kein rettender Glaube. Und liebe Geschwister, in diesem Kontext muss diese Stelle auch eingeordnet werden. Denn nichts anderes passiert hier. Uns wird etwas gezeigt, wer ist wirklich Jesus Christus? Was ist seine Person und was ist sein Werk? Und was bedeutet an ihn zu glauben? Beziehungsweise, wir haben hier wiederum ein negatives Beispiel, was bedeutet nicht an ihn zu glauben? So viel will ich schon sagen. Nicht jeder, der sagt Hosanna, der da kommt. Nicht jeder, der sagt König, mein König. Nicht jeder, der ausruft und bereit ist, seine Kleider dahin zu legen, bedeutet automatisch, dass er gläubig ist. Nicht jeder, der in Euphorie aufspringt und mit sich reißen lässt mit der Menge, in dem Strom der Euphorie, dass da was Neues beginnt, erweist sich als einer, der wirklich erkannt hat und verstanden hat, wer Jesus Christus ist. Sehr ernüchternd, sehr ernüchternd. Und gerade der Kontext von diesem Abschnitt wird uns zeigen, wir werden dazu kommen, dass unmittelbar danach, in der nächsten Predigt werden wir uns anschauen, Jesus etwas tut, was überraschend ist. Er verflucht einen Feigenbaum. Und zwar warum? Weil er keine Früchte hat. Um in diesem Bild zu bleiben, Blätter hat er wohl. Und wisst ihr was, die wehen ganz schön heftig. Aber wenn man genau hinguckt, keine Frucht an diesem Bild. Und dafür steht dieser Feigenbaum, für diese Volksmenge, die zwar Blätter hat und die wehen und der Wind kommt und die wehen, das ist begeistert. Aber wenn man etwas von ihnen haben will, wenn es um das Eigentliche, um die Frucht geht, keine Frucht. Und dann kommt ein Gericht, verflucht, verdorrt. Das ist unser Kontext. Hier geht es darum, dass sie eigentlich, und das sagt Jesus, darum weint er, sie haben ihn nicht erkannt, sie haben ihn nicht verstanden, sie begriffen nicht, was er gleich tun wird. Und darum war ihr Glaube an ihn kein echter Glaube, obwohl sie viel aufgebracht haben und viel von ihm erhofft haben, ihm sogar hinterhergegangen sind und ihn verherrlicht haben und gepriesen haben. Aber eigentlich war das kein rettender Glaube, den sie hatten, denn sie haben nicht verstanden, was es bedeutet, an ihn zu glauben, was bedeutet an seine Person und was bedeutet an sein Werk zu glauben. Und das ist so, so entscheidend. Also in diesem Zusammenhang müssen wir diesen Text deuten und wollen diesen Text verstehen. Also, das Erste ist, wer ist Jesus? Wie zeigt dieser Text, wer Jesus ist? Nicht schwierig, das zu entdecken. Und das sind die ersten 7 Verse. Jesus kommt, Vers 1, und als sie sich Jerusalem, Betfage und Bethanien gegen den Ölberg hinnäherten, sendet er zwei seiner Jünger, wer sie auch waren. Ich habe mir überlegt, welches ist gerade Jakobus, Johannes. Wir haben gerade eine Lektion bekommen und sagen, okay, dann müsst ihr halt jetzt einen Esel holen, als Strafe. Nein, wir wissen nicht, wer diese zwei waren, oder Petrus und Johannes, Jakobus, Petrus oder irgendein anderer. Wir wissen es nicht, aber er sendet zwei seiner Jünger aus. Und also kurz vor Jerusalem ist wichtig, bevor er jetzt hineingeht, sagt er, bevor ich hineingehe, ich kann nicht einfach so hinein, ich brauche einen Esel. Ich brauche einen Esel. Also holt mir einen Esel. Und dann gibt er eine Anweisung, eine erstaunliche Anweisung, die zwei Jünger. Und das ist jetzt für uns nicht wichtig, wer sie sind. Der Fokus liegt jetzt nicht auf den Jüngern. Der Fokus liegt jetzt auf Jesus, wer er ist. Und er sagt ihnen, und er geht hin und erzählt ihnen ganz genau, wie es passieren wird. In der Einzelheit. Und dann wird uns berichtet, dass all das genauso passiert ist. Er sagt, ihr werdet dein Fohlen finden, die Leute werden so reagieren, dann werdet ihr das sagen, dann werdet ihr euch geben und dann macht ihr das bitte schön alles. Und wisst ihr, was passiert? Genau das. Warum? Was passiert hier? Was ist das Erste, was wir lernen? Wer ist Jesus? Er ist Gottes Sohn. Das ist die Botschaft. Aber wie wird sich das jetzt erweisen? Oder wie erweist sich, dass er Gottes Sohn ist? In seiner Allwissenheit. Gott ist allein allwissend. Ich lüge nicht, manche Theologen wollen diese Schwierigkeit oder diese Tatsache, das ist keine Schwierigkeit, das ist eine Herrlichkeit, wollen umgehen und ihm sagen, Jesus hat das vorher schon alles abgeklärt. Wirklich. Übrigens genauso mit dem Obergemach im Abendmahls, dass Jesus das schon alles vorher, er hat schon das lange Vorfeld geplant, hat schon Anrufe getätigt, hat schon Reservierungen gemacht, hat schon gesagt, übrigens, ich brauche deinen Esel da. Nein. Die wussten nichts davon, aber Jesus wusste ganz genau. Er wusste, wo dieses Eselfohlen momentan angebunden ist. Er wusste, wie die Menschen reagieren werden, wo sie es finden. Er wusste alles. Und warum macht er das? Bevor es losgeht, sagte er, ich sage euch nochmal, wer ich bin. Er stellt sich vor als der Sohn Gottes. Wer wird sie heimsuchen gleich? Wer besucht Tochter Zion? Dein Gott kommt. Gott besucht die Menschen. Tochter Zion, dein König kommt, dein Gott kommt. Und Jesus sagt, wisst ihr, wer ich bin? Ich bin der Allwissende. Er zeigt seine Autorität, er sagt, wer er ist. Das macht er in seiner Allwissenheit, aber er macht das auch als der Herzenskenner. Er weiß nicht nur, wo der Esel steht, er weiß auch genau, wie die Menschen reagieren. Auch das weiß er. Er weiß, sie würden sagen, was macht ihr eigentlich? Ich kann doch nicht einfach einen Esel nehmen. Interessanterweise, was sagen sie? Vers 3, schaut mal. Und wenn jemand zu euch sagt, warum tut ihr das, so sagt, der Herr braucht es. Wer braucht es? Der Herr. Und wer ist der Herr? Der Herr, der Herrscharen. Der Herr braucht es. Oh, wenn es der Herr braucht, dann kriegt es. Der Herr braucht es. Dann bringen sie ihn zu Jesus. Wer ist Jesus? Er ist der Herr. Er kennt die Herzen der Menschen, er weiß auch, ob sie geben werden oder nicht geben werden, er kennt die Herzen der Menschen. Aber es geht noch weiter. Was für ein Esel hat er gesucht? Ein junges. Warum? Weil es noch Kraft hat und nicht so einen durchgebogenen Rücken. Auf dem Esel, auf dem ich geritten bin, in meiner Sommerferien von meinem Onkel, der hatte so einen Rücken. Der war durchgeritten. Ja, der arme Esel. Hat mich aber auch mal getreten, der Böse. Aber vielleicht nicht ohne Grund. Aber Jesus will ein Junges. Warum? Was macht ein junges Fohlen, wenn man auf ihm reiten will? Ich habe es erlebt. Sagt, ja, alles klar, schön, endlich mal werde ich beritten. Ist dann lang drauf gehören. Man muss ein Tier, in dem Fall, egal ob Esel, Kuh oder Pferd, man muss zureiten. Es akzeptiert nicht einfach jemanden auf seinem Rücken, gell? Versteht ihr, warum ein Fohlen soll? Wer ist er? Jesaja 1 sagt, ein Fohlen, ein Esel kennt die Krippe seines Herrn. Also die Esel wissen, wer Jesus ist. Der Esel wusste, wer auf ihm reitet. Nicht nur der Esel bei der Krippe wusste, wer Jesus in der Krippe lag. Hier weiß ein Esel, wen er jetzt nach Jerusalem reinbringen darf. Schon ein Hammer. Und die legen Kleider drauf, machen einen Sattel für Jesus. Jesus setzt sich drauf und er reitet da hinein. Und der Esel wehrt nicht. Das ist, was sagt man, du dummer Esel. Die Esel stehen neben den Schafen nicht für die intelligentesten Tiere. Auch ihr ist nicht so schön. Ja, jetzt habt ihr mich angeguckt. Aufgewacht. Das ist nicht so schön, gell? Esel sind nicht die Tiere schlecht, nicht ein Pferd. Auf was will ein König einreiten? Auf einem weißen Pferd. Auf dem ein siegreicher König wird kommen. Jesus holt sich einen Esel. Aber der Punkt ist, dieser Esel weiß, wer Jesus ist. Und sein Volk wissen es nicht. Sie haben keine Ahnung, wo er kommt. Und darum bleibt Jesus stehen, beginnt dann zu weinen und sagt, wenn du nur erkannt hättest. Also Jesus demonstriert und zeigt, wer ist als erstes. Das ganze Markus-Evangelium ist die Bestätigung und die Beweisführung, Jesus ist Gottes Sohn. Diese Begebenheit ordnet sich da genauso ein. Jesus wird bestätigt als Sohn Gottes. Aber weit mehr. Es geht ja auch darum, nicht nur, was Jesus ist, sondern auch, was Jesus tut. Und warum nimmt er sich einen Esel? Weil der Vater schon vorher gesagt hat, wer auf einem Esel einreiten wird und warum auf einem Esel einreiten wird. An zwei Stellen erinnere ich euch nur, auch wiederum nur kurz, damit es heute schneller geht, habe ich mir sogar ein grünes Marker hingemacht. 1. Mose, Kapitel 49, haben wir einen Bericht von der Segnung Jakobs, seiner Söhne. In diesem Zusammenhang geht es darum, um die Segenslinie. Von welchem Stamm wird der eine König kommen? Wird der eine Herrscher kommen? Der eine Sieger und Erretter kommen? Und Jakob segnet, die Segenslinie läuft eben nicht über Simeon oder Levi oder über die andere, sondern die geht über Juda, das wissen wir alle. Warum? Weil aus Juda der Löwe kommen wird. Und Löwe steht für König. In der Gebetsstunde hatten wir das gerade gehabt. Also aus Juda kommt der Löwe. Und so verheißt er aus Juda einen König. Und ich lese ab Vers 8 in Kapitel 49 im 1. Buch Mose. Juda, du, dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken der Feinde sein, vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Juda ist ein junger Löwe. Von Raub, mein Sohn, bist du hochgekommen. Er kauert, er lagert sich wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer wird sie aufreizen? Nicht weicht das Zepter von Juda noch der Herrschaftsstab zwischen seinen Füßen weg, bis das der Schilo, übersetzt der Gottheld, oder bis das der Christus kommt. Die Verheißung ist, der Stamm Juda ist der Stamm, aus dem ein König kommt, der ein Zepter hat und eine Herrschaft ausüben wird. Das ist die Verheißung. Bis der Christus kommen wird, so lange bleibt dieser Stamm als der Stamm der Königslinie. Bis zu einem Zeitpunkt, bis der wahre König kommen wird. Und dann heißt es, was dieser wahre König machen wird. Und liest mal mit mir, was er machen wird. Dieser eine Schilo, dieser Gottheld, was wird er tun? Vers 11. An den Weinstock wird er ein Esels füllen, an die Edelrebe das Junge seiner Eselin. Er wird binden an den Weinstock das Junge der Eselin. Das wird dieser König tun. Was meint er damit? Wird der König kommen, einen Esel und Eselsfohlen nehmen und an einen Weinstock binden? Hat Jesus das mal getan? Zumindest wird uns das nicht berichtet, nachdem sie angekommen sind. Hat Jesus nicht gesagt, bindet jetzt einen Weinstock. Lesen wir nicht. Aber was ist das Segen? Was ist die Verheißung? Dieses Bild, um es abzukürzen, ist ein Bild des Friedens. Denn wenn man einen Esel oder einen Eselsfohlen an eine Edelrebe bindet, wisst ihr, was dann automatisch passiert? Es bleibt nicht viel von der Edelrebe übrig. Er isst alles auf. Richtig? Da bleibt kein. Aber warum bindet man ein Eselsfohlen an eine Edelrebe? Das macht man doch nicht. Man bindet es an einen Stock oder einen Stein. Da ist doch alles weg. Das macht man nur dann, wenn man viel davon hat. Wenn man viel von den Edelreben hat, dann kann man das auch dem Esel mal auch erlauben, etwas von dieser Edelrebe zu essen. Aber wann hat man denn so viel, dass sogar ein Esel davon haben kann? Nicht in der Zeit des Krieges, sondern nur in den Zeiten des Friedens, wenn man Zeit hatte, viel Reben zu bepflanzen und zu sie pflegen. Das heißt, das Bild des Königs ist, was wird das für ein König sein? Es wird einer sein, der ein Friedensreich haben wird. Ein König des Friedens. Der wird es leisten, seinen Esel an eine Edelrebe zu binden. Warum? Es ist ein Friedenskönig. Dass das wirklich ein Friedenskönig ist, wird in Sacharja 9, Vers 9 und 10 uns präzise erklärt. Das ist die Verheißung schlechthin dafür. Und ich bin mir sicher, dass Jesus, als er den Esel hat holen lassen, dass er ihnen zeigen wollte, wisst ihr, wer ich eigentlich bin? Und wisst ihr, warum ich komme? Und er macht es bewusst auf dem Esel, um sie daran zu erinnern, was gleich passiert. Und sie haben, obwohl sie sogar den Esel geholt haben, nicht verstanden, was Jesus tat. Schaut mal, was in Jesaja 9 und folgende steht. Juble laut, Tochter Zion. Oh, das haben sie getan. Jauchze, Tochter Jerusalem. Oh, das haben sie auch getan. Die haben echt gejubelt und geschrien, Hosianna, der da kommt. Siehe, dein König kommt zu dir. Nicht schlecht, gell? Haben sie doch auch gesagt. Oh, der König kommt. Und jetzt schaut mal. Gerecht und siegreich ist er, demütig auf einem Esel reitend. Warum ist Jesus auf einem Esel geritten? Um zu zeigen, wie er jetzt kommt. Und zwar in Demut, in Sanftmut. Er kommt nicht zum Vernichten, er kommt nicht, um sie zu richten, er kommt nicht aus Gerechtigkeit um sie für die Sünde zu strafen. Er kommt als ein Friedenskönig und er kommt und sagt, gib mir einen Esel, ich reite ein, ich sag euch, ich bring euch Frieden. Und als er da auf einem Esel kommt und sieht, was sie von ihm erwarten, weint er und sagt, wenn ihr doch erkannt hättet, was euch zum Frieden dient, ich will euch Frieden bringen. Aber sie haben ein anderes Verständnis von Frieden. Und sie erwarten etwas ganz anderes von ihm. Sie wollen nichts von diesem Frieden, die wollen einen anderen Frieden. Die wollen endlich den Weltfrieden. Und dann sagt er, Vers 10, und ich rotte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem aus und die Kriegsbogen wird ausgerottet. Ah, doch Krieg? Ah, er kommt und wird unsere Feinde, die Streitwagen und die ganzen Kriegsgeräte, er wird alles vernichten, also wird er es tun. Das war die Erwartung, das war ihr Verständnis von der Erfüllung von Sacharja 9, Vers 9. Aber dann steht es, und er verkündigt Frieden den Nationen. Was bringt er den Nationen? Krieg? Das erwarteten sie, er kommt und wird die Nation vertreiben. Aber was verkündigt er? Er bringt Frieden. Er bringt Frieden. Es ist ein Friedenskönig. Frieden den Nationen und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer, vom Strom bis ans Ende der Erde. Warum macht Jesus das? Warum holt er einen Esel? Weil er nicht nur sagt, wisst ihr, wer ich bin? Ich bin der von Gott verheißene König. Ich bin der von Gott verheißene Sohn Gottes. Ich bin der, der den Frieden bringt, der euch wirklich den wahren Frieden bringt. Das ist ein Hinweis, dass man versteht und begreift, wer er eigentlich wirklich ist. Er kommt in Demut. Er kommt in Frieden und errichtet einen Frieden. Er besiegt Feinde, wie gesagt, die Feinde, von denen sie nicht gedacht haben, dass sie das sind. Das ist die erste Frage. So, was passiert hier eigentlich? Jesus zeigt, wer er ist. Und er zeigt auch, was er tun wird. Er wird Frieden bringen. Aber wie gesagt, auf einem anderen Weg. Es geht um einen anderen Frieden. Einen Frieden mit Gott und nicht einen Weltfrieden. Darum geht es hier nicht. Aber die letzte Frage, und ich beeile mich, die letzte Frage ist, warum macht er mit? Als sie dann schreien und jubeln, als sie das tun, warum spielt er in gewisser Weise das mit? Warum macht er das? Obwohl sie ein falsches Verständnis haben, eine falsche Motivation, einen falschen Zeitpunkt, warum macht er bei diesem alle mit? Warum wehrt er nicht? Ich möchte euch das ganz kurz so erklären. Apostelgeschichte 2, Vers 22, folgendes steht folgendes. Ich lese euch kurz vor. Schlag mir das auf. Apostelgeschichte 2, Vers 22. Vielleicht, doch 22. Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazarener, ein Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen, das heißt bestätigt worden ist, durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eure Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Wie beginnt er? Gott hat ihn doch bestätigt durch das, was er getan hat. Dann sagt er weiter, diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach der Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand der von Gottlosen, Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Petrus erinnert und sagt, wie ist das passiert? Wie ist Jesus gestorben? Er sagt, Gott hat ihn bestätigt. Es war absolut doch klar, wer er war. Aber ihr habt ihn getötet. Warum? Nach dem bestimmten Ratschluss Gottes. Es war der Plan Gottes. Es war der Ratschluss Gottes, dass Jesus genau zu dieser Zeit und genau an diesem Ort und genau auf diese Art und Weise sterben soll. Das hat Gott beschlossen. Und zwar zu welcher Zeit? Als die Passahlämmer für die Sünden des Volkes geschlachtet worden sind. An welchem Ort? In Jerusalem. Zu welcher Zeit und auf welche Art und Weise geschlachtet. Jesus ist unser Passahlamm. In Markus Kapitel 14, Vers 1 bis 2, lesen wir eine interessante Aussage. Markus Kapitel 14, Vers 1 bis 2. Das heißt, wir sind mitten in dieser Woche drin. Es war aber nach 2 Tagen das Passa, das heißt noch 2 Tage bis zu Passa, das Ende dieser Woche. Und das Fest der ungesäuerten Brote. Und die Hohepriester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Es war noch 2 Tage bis zum Passa. Und wisst ihr, was sie wollten? Sie wollten ihn gerne umbringen. Und zwar wollten sie es so schnell wie möglich es tun. Warum? Denn sie sagten, nicht an dem Fest, damit nicht etwa ein Aufruhr des Volkes entsteht. Was wollten sie um jeden Preis verhindern? Dass Jesus an diesem einen Tag stirbt, nämlich wenn am Passa. Das wollten sie nicht. Aber was wollte Jesus? Genau an diesem Tag sterben. Ich fasse es so zusammen. Was glaubt ihr, warum Jesus diesem Schauspiel mitgemacht hat? Es war Eskalation. Er hat bewusst es zugelassen, weil er wusste, wenn die Jünger schreien werden, werden die Schriftgelehrten was tun? Sich aufregen. Da werden die Kinder im Tempel sagen, Hosianna, denn dann kommt, und die Schriftgelehrten sagen, die dürfen das nicht. Alles ab jetzt, ab diesem Ereignis, dient nur einem Zweck, Eskalation. Jesus, das kann man sagen, weil es wahr ist, Jesus hat jetzt alles getan, damit er genau an diesem Tag sterben wird. Ich will es sogar so behaupten, er hat dafür gesorgt, dass sie ihn genug gehasst haben. Er hat dafür gesorgt, dass sie ihn umbringen wollten. Und er hat dafür gesorgt, dass der Hass so groß wird, dass selbst ihr Plan, nicht am Passa ihn zu töten, nicht greifen wird. Obwohl sie ihn nicht töten wollten, haben sie es getan. Wisst ihr warum? Weil der Hass in ihnen so groß war. Und Jesus gab ihnen die Gelegenheit, dass ihr Herz nach außen kam. Er hat den Hass nicht gemacht. Aber er hat ihnen genug Gelegenheit gegeben, dass sie ihn wirklich so gehasst haben, dass sie ihn umgebracht haben. Und zwar genau an dem Tag, der nach dem Ratschluss Gottes bestimmt war. Als Jesus hineinkommt und sich als König, also und ihn als König ausgerufen wird, er trägt das, er weiß, das ist nicht seine Krönung, er weiß, das ist jetzt nichts Gutes, aber er weiß, es wird dazu beitragen, dass sie ihn töten. Und er hat gesagt, ich muss nach Jerusalem, um zu leiden, um von den Schriftgelehrten verworfen zu werden, um getötet zu werden und dann aufzustehen. Ich weiß. Wir werden die 6 Kapitel durcharbeiten und wir werden wieder auf Ereignisse stoßen, wo wir sehen, wie Jesus sich mit diesen schriftgelehrten Pharisäern auseinandersetzt. Und all diese Ereignisse und all diese Begebenheiten werden einem Dienst und einem Zweck dienen, dass er sie bloßstellt. Er wird ihre Fragen bloßstellen, er wird ihre Unwissenheit bloßstellen, er wird ihre Heuchelei bloßstellen, er wird sie bloßstellen. Und weil er sie so bloßstellen wird und sie als Heuchler bezeichnen wird, als Oterbrut bezeichnen wird, als Blinde, er wird alles geben. Darum werden sie ihn töten. Und hier beginnt die Eskalation. Hier beginnt der Weg, dass sie ihn umbringen wollen. Und das erste Ereignis ist, dass die Jünger sagen, er ist der König und sie werden ihn dafür hassen, dass sie das sagen. Und dass er sogar das sich sagen lässt. Und sie werden ihn deswegen töten. Ich will zum Schluss so kommen. Und wo war der Fehler? Wo war der Fehler bei dieser Krönung? Sie haben aus ihrer falschen Motivation zu einem falschen Zeitpunkt, auf eine falsche Art und Weise und durch falsche Leute es versucht zu tun. Es war nicht der Zeitpunkt und es ist nicht die Art und Weise, wie Jesus zum König eingesetzt wird. Das Zweite ist, sie erkannten nicht, wer er wirklich ist. Sie begriffen nicht, wer er wirklich ist. Was bedeutet das, dass er ein Gott ist? Und sie erkannten nicht und begriffen nicht, was er wirklich tun wird. Er kam nicht, um ihnen das zu geben, von dem, was sie sich gewünscht haben. Er kam, um ihnen den wahren Frieden zu geben, um die wahre Erlösung zu geben, um das wahre Königreich aufzurichten. Und das Traurige ist, die gleichen Leute, Freunde, die gleichen Leute, die in diesem Moment geschrien haben und gesagt haben, Hosianna, der da kommt, unser König. Es dauerte keine Woche und die meisten von diesen Leuten schrien dann kurze Zeit später, Kreuze gehen. Wir wollen nicht, dass er König über uns sei. Wir haben nur einen König und das ist der Kaiser. All das Blut unserer Kinder krumme über uns. Töte ihn, gib uns Barabbas frei. Er darf nicht am Leben bleiben. Die gleichen Leute, die vorher so geschrien haben, haben ihn dann verflucht. Und ich sage euch warum. Weil er nicht das getan hat, was sie sich gewünscht hatten. Und jetzt ist die Anwendung für uns. Ausnahmsweise am Ende meiner Predigt. Jetzt kommt die Anwendung. Was glauben wir, wer Jesus wirklich ist? Was ist unser Glaube an ihn? Was erwarten wir an ihm? Was glauben wir, wer er ist, und was glauben wir, was er tut? Was glauben wir, welchen Frieden will er uns schenken? Welchen Frieden erwarten wir? Und was verstehen wir, welchen Frieden er uns gibt? Was glauben wir, welchen Segen er uns anbietet und welchen Segen erwarten wir eigentlich? Was glauben wir, welches Reich er uns bringt und welches Reich erwarten wir eigentlich? Was glauben wir eigentlich, wer er ist? Und ich glaube, dass solange Jesus uns das gibt, mich gesund macht, mir diesen irdischen Segen bringt, vielleicht mir sogar ein irdisches Reich aufbaut, in dem alles nur schön und Friede ist. Wenn ich glaube, dass Jesus jetzt für mich da ist, um mir Brot zu geben, um mir Wein zu geben, um mir Gesundheit zu geben, und wenn auf einmal Jesus mir das nicht gibt, ich das auf einmal nicht habe, mit Jubel bekenne ich es und sage, guck mal, mein Jesus, er hilft mir. Er ist für mich gekommen. Und auf einmal, man hat das nicht. Was passiert dann? Darf ich sagen, es dauert keine Woche und dann schreien wir weg mit ihm. Und Menschen sagen, wir brauchen ihn nicht. So einen Jesus brauche ich nicht. Solange er mir das gibt, was ich will, darf er mein König sein. In dem Moment, wo er mir nicht das gibt, was ich will, darf er kein König sein. Da muss er weg. Das ist kein rettender Glaube. Das ist ein oberflächlicher Glaube. Der mag für einen Moment echt begeistert sein und echt laut sein und sogar den anderen erzählen und schreien, guck mal Jesus. Weißt du, was er in meinem Leben getan hat? Hat mir voll geholfen. Du brauchst ihn auch. Und auf einmal hilft er in einer Situation nicht und dann ärgert man sich dran und sagt, wo ist er? Was haben wir für ein Verständnis, wer Jesus eigentlich ist? Genau das Gleiche bezüglich des Reiches. Was erwarten wir, was er bringt? Und wie damals, als er kam, und liebe Geschwister, entgegen vieler Theologen, die sagen, damals haben sie verworfen und Jesus hat das Reich damals nicht aufgerichtet, wurde nicht zum König. Und wir warten, bis er das jetzt endlich dann macht. Er wird nochmal kommen und dann wird er das endlich alles passieren und dann wird es machen und das Volk wird ihn auch annehmen. Es ist passiert. Die Krönung hat stattgefunden, das Reich wurde aufgerichtet. Der Friede wurde gemacht, der Feind wurde besiegt. Haben wir das erkannt? Glauben wir das? Denn das ist der rettende Glaube. Amen.